Im Jahr 2014 hat man in den Zeitungen vom Berner Oberland über eine Baumrettung können lesen. Da hat es als Titel geheissen, «Zu Besuch bei alten Damen». Es ist darum gegangen, Weisstannen im Alter von 250 bis 300 Jahren vor dem Fällen zu retten. Noch vor 10 Jahren sind in der Forstwirtschaft die Meinungen recht auseinandergegangen. Will man jetzt Wirtschaft betreiben? Oder Schutz? Noch heute ist vielfach das Verlangen nach einer Baumfällaktion gross, weil man Angst vor Schäden hat an Leib und Leben, Angst vor Verschmutzung und Angst vor Schäden an Gebäuden. Der Begriff Baumpflege verbreitet sich hoffentlich immer mehr, damit alte Bäume gerettet und erhalten können werden. Im heutigen Kirchenfenster gehen wir ins Simmental. Das heisst, wir gehen in Bergwald oberhalb von Boltigen. Der Roland Not hat der Heinz Buri, er ist Waldpräsident von Bürt Boltigen, getroffen, der die Geschichte seinerzeit ins Rollen gebracht hat. Ebenfalls zu Wort kommt der Fabian Dietrich von Derligen. Er ist Baumpfleger und setzt sich sehr um den Erhalt von alten und wertvollen Bäumen ein. Wenn er erzählt, wird ihm so klar, was der Nutzen von diesen alten Bäumen für unsere Umwelt ist, für das Klima und für die Biodiversität.
Nachdem mir Doris Reich als ehemalige Lehrerin an Schule Boltigen von dieser Baumgeschichte erzählt hat, habe ich Heinz Buri in Boltigen besucht. Was steckt denn eigentlich hinter dieser Geschichte? Sie ist so spannend und gleichzeitig so aktuell, dass ich mit dieser Sendung etwas zum besseren Verständnis über unsere Bäume möchte beitragen.
Ich bin Waldpräsident von Bürt Boltigen seit 2004. Und mein Gebiet, wo ich zuständig bin, umfasst 227 Hektar Wald. Und das erstreckt sich also von 820 Meter über Meer bis 1800 Meter, also rund 1000 Höhenmeter. Und ich bin viel im Wald unterwegs, natürlich für Mittenförster zum Teil, für Holz anzuzeichnen, dass man ein bisschen den Wald nutzen kann. Aber auch sonst privat, in der Freizeit, bin ich viel im Wald. Und da ist mir nachher aufgefallen, wir haben einen Bergweg, der von Simmen weg auf Scheidwegen Richtung Niederhorn führt. Und dort, genau an diesem Weg durchführt, hat es ganz grosse Weisstanne. Und da bin ich ein paar Mal dort gewesen, und dann war einfach mein Gedanke, wir sollten die Weisstanne probieren zu schützen, dass die bleiben stehen. Dass unsere Nachfahren auch so etwas gesehen, sonst würde man dort die fehlen. Und die sind so vermächtig, es würde eigentlich gar keinen Profit abwerfen, wie die viel zu gross sind. Es gäbe gar keine Maschine, wo man auf 4,5 Meter Trommellänge die könnte abtransportieren. Und darum war mir eigentlich das Anliegen gewesen, dass man die könnte lassen stehen. Dann zumal war der Förster Heinz Jost hier zuständig gewesen. Ich bin mit dem das einmal angeschaut und habe ihm quasi mein Vorhaben geschildert, was ich eigentlich im Sinn hätte. Und er war hell begeistert gewesen und hat auch gesehen, das ist ein idealer Standort, oder? Das geht der Bergweg, geht dort gerade mit der Tür. Es ist also etwa 10 Minuten, Viertelstunde, sagen wir jetzt, von Strassen weg. Ist das erreichbar? Dadurch hat er Kontakt aufgenommen mit dem Oberförster Christian von Grüningen dann zumal. Und nachher, da habe ich eben doch keine Einladung bekommen. Dann sind die zwei vor Ort gegangen. Und dann hat der Christian von Grüningen hat einfach da von sich aus an die Tanne Nummer gemacht. Mal mit einem Spray gemacht. Und dann hat das mir der Heinz Jost, der Revierförster, gesehen, und dann sind wir das gucken. Und er sagt, nee, das ist nicht das, was ich will. Ich will nur die wirklich, die grössten, will ich schützen. Und ich will, das sind 8 Stück von mir aus gesehen, dort. Und der Oberförster hat etwa schon 20 Nummern oder andere gehabt. Und dann ist uns nichts anderes geblieben, weder die Farbe wieder abzukratzen ab der Rinde. Und nachher ist das einfach so ein bisschen weitergegangen, wie möchte man das machen? Und dann habe ich mit dem Christen von Grünigen, mit dem Oberförster Kontakt aufgenommen und er hat, sein Vorschlag war, er möchte ein Reservat machen. Und da sage ich ja nicht, also da bin ich gar nicht einverstanden, für ein Reservat zu machen. Ich möchte wirklich nur die grossen Bäume schützen, dass die bleiben stehen, aber dass man gleich neben der Suche kann den Wald nutzen. Der Wald ist wie so ein Brotsack, wie ich jetzt sage. Das sind die Namen für die Beute. Und darum, durch mich kann man nicht ein Reservat machen und einfach dem das Schicksal überlassen. Und er ist nicht gerade so, ist nicht gerade so begeistert von meinem Vorschlag. Aber dann habe ich einfach müssen sagen, ich bin zuständig zu diesem Wald. Und schlussendlich habe ich dort sagen, was man darf und was nicht. Und nachher, nach langem, hat er auch gleich eingewilligt, wie könnte ich das so machen. Bin nachher noch einmal mit dem Förster Jost ausgerückt. Die 8 Stück Tanne haben wir aufgenommen. Also aufnehmen heisst, man tut auf Brusthöhe, das ist 1,30 Meter ab Boden, tun wir den Umfang messen. Und dann haben wir einfach die aufgenommen. Und dann ist das wieder ein bisschen bleiben sein. Ich habe gar nicht gewusst, wie wir jetzt da weitergehen, oder? Ich habe ja auch keine Ahnung gehabt. Das war ja das erste Mal, dass es so etwas gibt. Ich habe niemanden fragen, wie geht man da vor, was macht man jetzt? Und er war wirklich Zufall gewesen, ist der Förster Jost im Sparamos auf eine Wanderung machen und hat da unter einer Tanne hat er zu Mittag gegessen. Und er, sie kamen 2 andere Leute dazu, fremde Leute, die er auch nicht kennt hat. Und dann sind die ins Gespräch gekommen und nachher haben die gesehen, sie würde gerne helfen, also etwas schützen, ob es das ein Gebäude ist oder eine Landschaft oder was. Sie würde das unterstützen, also finanziell unterstützen. Und nachher ist der Förster ist die Tanne in den Sinn gekommen und hat gesehen, er hätte etwas. Und hat dann das so ein bisschen, einfach gerade so ein bisschen gesehen, um was das ginge. Und ich habe gesagt, ja, auf alle Fälle, das machen wir. Und nachher hat er mir das erzählt und gesagt, oh, das können wir machen so. Wir machen eine Patenschaft und tun dann die Tanne verkaufen zu einem flotten Preis. Und die Patenschaft würde er jetzt begrenzen auf 30 Jahre. Jetzt ist das einfach so, dass sie quasi die Tanne, dass die dann für die nächsten 30 Jahre gehören. Und nachher geht das wieder auf die Bühne zurück. Ausser sie hätte den Vertrag verlängern. Und nachher haben wir einfach gesehen, die müssen einfach da bleiben. Aber das, was einfach ist, wie der Bergweg gefährdet ist, so muss man einfach die gefährdet ist, die könnte in den Bergweg stürzen und Personen verletzen, die muss man einfach fällen. Aber das Holz bleibt im Wald. Das darf man auch nicht fortnehmen. Ja, und nachher ist das einfach so weitergegangen. Ich habe natürlich nicht von mir aus können das voll entschieden. Und dann bin ich mit diesem Vorschlag bin ich an die Bürtversammlung, oder wir haben im Frühling über eine Bürtversammlung im Herbst. Und da bin ich doch gerade ein bisschen auf Granit gestossen, als ich das Projekt denen da unterbreitet habe. Und ja, was würdest du jetzt da wählen? Und was, ja, das ist doch nichts, und das ist nichts. Und einer hat sogar noch gesehen, das geht auf zum Allen Rennen auf dem Wald. Und nachher müssen wir noch Parkplätze machen, und weiss nicht was. Und dann sagen ja, das müsst ihr nicht so eng sehen. Das ist doch nicht so. Wie da jemand kommt, also jetzt der geht laufen, kommen zu 99% kommen die Leute mit dem Zug. Und ich kann nachher, die laufen dann zur Brücke, also zur Baltikbrücke, wo nachher der Bergweg anfährt. Und von dort aus tue ich das mit Holztafeln beschildern. Und nachher, ja, ist immer nur das einstimmig durchgegangen. Nachher habe ich um die Hürde genommen gehabt, habe das wieder dem Förster unterbreitet, dass das eigentlich von der Bürt aus gut ist.
Nachdem an der Bürtversammlung dem Projekt ist zugestimmt worden, hat man mit den zuständigen Personen von Stiftung Geschwister I und H, Basel, Kontakt aufgenommen. Es ist abgemacht worden, jetzt eine vertragliche Regelung zu schaffen und sich dann mit allen Parteien in Boltigen zur Unterzeichnung zu treffen. Ja, das alles hat ein bisschen Zeit gebraucht und darum ist in der Zwischenzeit der Winter gekommen. Und da hat es andere Probleme zu besprechen und zu erledigen gegeben, zum Beispiel das Räumen vom Käferholz. Aber wo der Schnee geschmolzen ist, hat man die detaillierte Messung vor Ort durchführen können. Und die lässt sich also sehr spannend an.
Es gibt halt einfach viel zu tun. Wenn man nicht gerade so hinter alles sieht, hat man eigentlich nicht eine grosse Ahnung, was eigentlich der Wald für eine Arbeit gibt. Viel sehen einfach der Wald, entweder sieht er schön aus oder da sind halt Käfertanne drin. Und das ist jetzt also bei uns, da bin ich jetzt also strikt drauf gewesen mit dem Käferholz, dass das sofort geräumt wird. Und jetzt sehen wir eigentlich das Resultat nach diesen paar Jahren, wir sind praktisch null Käfer. Wir sind zum Voraus gerade gewesen, für das Zeug zu räumen. Der Förster Jost hatte so ein Distanzmesser gehabt, und er hat einfach mit dem, und ich hatte einen Meter im Sack gehabt, und dann habe ich gesagt, ich tue das mit dem Meter machen. Und dann hat er mich lange angeguckt, und dann sagt er, wie willst du das mit dem Meter machen? Und dann habe ich gesagt, das ist eine alte Schule, du brauchst nicht einmal einen Meter, du kannst ein gerades Ästchen nehmen, das längt auch schon. Dann habe ich ihm das erklärt, ich komme jetzt zum Ästchen zurück, mir tut das beim rechten Auge. Gerade unter dem Auge tut man das her und nachher tut man das Ärmel strecken über das Ästchen führen, aber einfach schön, nicht den Körper verdrehen, einfach schön führen und so von weit führen, wie man mag recken, tut man das nachher mit dem Daumen und Zeigefinger fest haben und stellt es auf. Und nachher muss das einfach, der Arm muss einfach im Blei sein und zum Körper muss ein Winkel geben, einen 90-Grad-Winkel geben. Und nachher läuft man retour. Und wenn man dann den Punkt hat, wo der Daumennagel unten beim Stock ist und das Ende vom Ästchen oben beim Bitz vom Baum, dann steckt man das Ästchen dort in den Boden und dann misst man das zurück zum Stamm. Und ich habe dann 53,20 Meter gemessen und er mit dem Entfernungsmesser 53 Meter. Also gar nicht so weit daneben gewesen. Und er ist ja dann auch nicht gerade der Jüngste gewesen. Er hat dann noch gesagt, jetzt habe ich etwas gelernt, oder? Ich habe nachher Kontakt aufgenommen mit der Evelyn Kohlmann-Branschen. Das ist Amt für Wald des Kantons Bern. Leiterin der Waldabteilung 2, Frutigen, Obersimmental-Saane. Und die ist sofort begeistert von meinem Vorhaben. Und das tue ich sie gerne helfen unterstützen. Und nachher bin ich mit ihr da sogar angeschaut. Und sie haben mir also gesehen, sie kennen jetzt ja eigentlich die ganze Gegend gut. Und dann müssen sie mir also sagen, dass also im ganzen Oberland das die grössten Tanne sind. Es gibt wohl Bäume, also Fichten zum Teil, die grösser Durchmesser haben, aber die Länge nicht. Und darum sind diese hier einfach schon die grössten, die es hier weit und breit hat. Man muss auch sehen, wie viel 100 Lebewesen, dass es in einem Baum sind. Ob es das Fledermäuse sind oder ob es das andere Tiere sind, das spielt jetzt keine Rolle. Aber es ist einfach nicht nur der Baum, der dort steht und fährt. Und nachher ist es auch noch zu sagen, dass jetzt das einfach die Weisstanne so viel lange zu dort stehen konnte. Die hat ja sämtliche Stürme überlebt. Die hat Lothar und Vivian und alles überlebt. Und früher hat es sicher auch Stürme gegeben, was eine Fichte jetzt nicht würde überleben. Und der Grund ist ja das. Eine Fichte hat eine Flachwurz. Darum, wie es eine Fichte umluftet, sieht man ja das grosse Teller. Und hier, bei einer Weisstanne, die hat eine Pfahlwurz. Und das ist einfach eine zentrale Wurzel am Stock, die gerade durch den Bodach geht. Darum sind die auch viel widerstandsfähiger, bis sie mal trocken ist. Die können das Wasser von viel weiter nicht aufnehmen und geben denen also auch die nötige Stabilität. Und die, so eine Pfahlwurz kann also bis 15 Meter in den Bodach gehen. Und nachher ist es noch das, ihr habt, also ich habe das noch nie gesehen, dass eine Weisstanne von einem Sturm ist umgeluftet worden, samt dem Stock.
Bei uns da steht gerade oben im Haus eine prächtig schöne Linde. Gern hätte ich gewusst, wie alt sie ist, hätte es mögen rausfinden.
Oh.
19. Oktober 2014 haben sich bei der Boltigbrücke die folgenden Personen getroffen. Der Heinz Buri, Waldpräsident von Bürd Boltigen, der Heinz Jost, Revierförster, der Hans Rudolf Karlen, Bürdvogt von Bürd Boltigen, der Daniel Gerber von Bürd Simmeneck, der Peter Vochenl, Waldpräsident Bürd Simmeneck, Develin Kohlemann, Leiterin Waldabteilung 2, Amt für Wald vom Kanton Bern. Dieter Kubli, Präsident von Stiftung Geschwister I und H. Irene Kubli, Mitglied Stiftungsrat. Der C.G. Metz, Stiftungsvizepräsident und Jurist. Und Pressevertreter. Develin Kohlemann aus Höchste Försterin hat mit Charme und Humor durch das Programm von dieser Baumpatenschaftsfeier geführt.
Und nachher sind die Leute gekommen. Und ich habe es noch gut gemeint. Ich habe im ganzen Haus da Stecken, also Wanderstöcke und Zeug zusammengesammelt. Ja, dass nicht jemand ausrutscht. Und dann haben sie mich eigentlich ausgelacht. Dann sieht sie, sie sind ja schon noch berggängig. Ich habe vorgängig habe ich noch ein Bänkchen gemacht, dass man ein bisschen hückeln kann. Und das als provisorisches Tischchen. Und dann haben wir dort, nach der Unterzeichnung von der Patenschaft, hat das nachher ein Apéro gegeben mit Obelkäse und Zöpfen und Fleisch und Weisswein und Mineral. Und die waren wirklich ganz erstaunt gewesen, dass man das von Ort macht. Und wir ja hier in der Gemeinde haben Journalist, der Karim S. Maurer. Den habe ich natürlich eingeladen, für einen Bericht zu schreiben.
Für die Besucher ist natürlich auch zu finden, vom Weg zu diesen Tannen wichtig gewesen. Darum hat der Heinz Buri sich auch um Wegweiser und Beschriftungen gekümmert. Im heutigen Kirchenfenster sind wir im Simmental, genauer im Bergwald oberhalb Boltigen. Der Roland Not hat der Heinz Buri, er ist Waldpräsident von Bürd Boltigen, getroffen, wo die Geschichte von der Baumpatenschaft seinerzeit ins Rollen gebracht hat.
Da sind nicht gerade alle, die jetzt hier gucken, hey, vielleicht gerade so ein bisschen berggängige Schuhe. Jetzt mache ich einfach vom Bergwegen aus zu jeder Tanne mache ich ein leichtes Wegli, dass jedes dazulaufen kann. Ich mache doch Schildchen und nachher tut man den Namen drauf, tut die Kubaturen drauf, der Umfang oder Durchmesser oder das Länge. Da ich das nachher mit der Oberfräse rausgefräset in diesen Ladeln, habe ich gesehen, ich muss irgendwie Namen haben mit gleich viel Buchstaben. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten die Frauen nehmen. Und dann ist das von M über die Rosa, über Nina und so gegangen. Und nachher auch Wegweiserlein, kleine, mit dem Nummer drauf. Da hat einfach jede Tanne hat dann ein Nummer. Und dann war einfach ein Nummer auf dem Schildchen gewesen. Und dort, wo das Wegli anfährt, für zu der Tanne zu laufen, habe ich dort den Pfahl geschlagen. Und das Nummerli dort, also auch auf einem Ladli rausgefräset, habe ich das angemacht und aus Pfeile in der Richtung. Und so war also jede gut zu finden gewesen. Ich hab mit der Schule ja zu tun gehabt. Ich bin da Schulbusfahrer gsi. Jetzt bin ich mittlerweile bis jetzt in Pension. Und ich habe in der ersten, zweiten Klasse alle zwei Jahre einfach das Thema Wald. Die Lehrerin, Frau Ramseyer, hat mich gefragt, ob das mir gleich wäre, einmal einen Ausflug zu machen mit den Schülern für den Wald. Also für die Tanne zu gucken. Und dann habe ich gesagt, auf dem Wallfall machen wir das. Habe ich da noch diverses mitgenommen. Und dann sind wir in den Wald durch. Und wie es ist, das war das Geschneider. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, jetzt hört. Hier bin ich jetzt der Chef. Ihr könnt zusammen reden, aber tut leislich reden. Im Wald tut man nicht umbrüllen. Vielleicht sieht man noch ein Tierli oder etwas, oder? Und wenn ihr das so tut umschreien, dann sehen wir sicher gar nichts. Ist das gewesen, wie ein Schalter gezogen hätte? Das war also ein Mäuschen still gewesen. Und am hinteren Weg haben erklärt und gefragt, ob jemand ein kleiner Unwissen vom Unterschied zwischen einer Rottanne oder einer Weisstanne, also Rottanne sind wir ja Fichten, und sie haben das eigentlich nicht gewusst. Und dann habe ich ihnen das erklärt, an was man es sieht, an Rinden, an den Nadeln, an den Tannenzapfen und alles. Also bei einer grossen Weisstanne habe ich eine Frage gestellt und habe zu ihnen gesagt, wisst ihr, wie viele Tannenzapfen, dass jetzt da zu uns auch geguckt. Und dann haben die da geraten und dann sind da Zahlen gekommen von aller Gattung Sachen. Dann habe ich mir zu ihnen müssen sagen, ihr seid alle Letz. Von einer Weisstanne gucken keine Tannenzapfen zu uns. Die gucken gegen Himmel hoch. Die sind aufgestellt. Und darum sind die nur ein Jahr an diesem Mast. Die Schuppen sind offen gegen oben. Und wie das regnet, geht das Wasser der Jache. Dann lösen sich die Schuppen. Und das, was bleibt stehen, ist nur noch der Stängel vom Zapfen. Ihr seht also nie einen Weisstannenzapfen am Boden, ausser dass sie ein Eichhörnchen, das er abschreist. Aber sonst, die kriegen nicht ab. Die lösen sich selber auf. Im Gegensatz zu einer Fichte, zu einer Rottanne, die hängen an, und dort kann das Wasser schon über die Schuppe ablaufen, und darum kriegen die nach 3 Jahren ab. Und die haben ja ging 3 Jahre, bis sie ja zuerst blühen, und dann gibt's die Kleinen, und dann die sich entfalten, und dann im 3. Jahr kriegen die am Boden, dann gibt's wieder frische. Aber dann, wo wir da oben waren, bei den Grossen, ja, da ist du halt um jetzt, Palaver losgegangen. Die haben natürlich eine Höhle früh gehabt, ab diesen Welsriesen Tanne. Und da haben sie natürlich nicht können sagen, jetzt nur mit Mund zutun. Nein, da haben sie das schon machen. Und dann habe ich da so Salz Gletscherbäckchen, habe das mitgenommen. Und er hat mich gefragt, das Kind gefragt, was hast du mit dem im Sinn? Und er sagt, jetzt gehen wir noch die Tandeln setzen. Und dann ist natürlich die Jungen, die sind gerade um mich aufgegangen. Und nachher habe ich im Rucksack etwas vorbereitet gehabt. Weisstandli, Rotandli. Und nachher habe ich das erklärt, wie man das macht. Wie man das daher lockert. Wie nachher einfach für ein Rotandli braucht es einfach das grössere Loch, das breitere Loch in dem Sinn. Ich habe das dann gesetzt. Und dann habe ich einfach ein paar geschickt. Sie sollen gucken für ein Stiblättli. Tut man das oberhalb von dem Tandli, tut man das Stiblättli so im Boden fixieren. Und der Grund ist der, sie überkommen viel mehr Wasser, oder? Wie das regnet, läuft das auf das Stiblett, dann läuft das zurück zu den Wurzeln. Und beim Weisstandli, eben, wie ich schon gesehen habe, die hat ja eine Pfahlwurz. Da haben wir zuerst das Loch gemacht. Und nachher habe ich einfach mit dem Gletscherpickel in der Mitte von dem Loch ein Loch im Boden gestossen. Dass man dann die Pfahlwurz, das hat natürlich schon die kleinen Tandli, die haben das. Dass man dann das im Fall, wo die schön kann, das Loch rein tun, und dann tut man das decken. Und das ist eindrücklich gewesen. Sie haben das unheimlich gut aufgenommen, und das hat denen gefallen. Und als wir dann wieder zurück waren beim Bus, habe ich nachher jedem einen Flyer gegeben, und gesagt, das tut ihr das euren Eltern zeigen, weil eure Eltern sind sicher noch nicht alle dort oben gewesen, und geht einmal mit denen, die gucken, ihr wisst jetzt, was durch. Und dann ist schon die Reaktion gekommen, gerade von Eltern. Du, wie sie dort nicht angucken, das ist einfach, wir haben nicht eine Woche später gehen können. Wir haben am Sonntag müssen gehen, oder? Sie haben einfach sich darauf beharrt, zu kommen, jetzt wollen wir nicht gucken, oder? Ja, und nachher ist jetzt das einfach die Zeit vergangen und nachher läutet mir die Evelyn Kuhlmann nochmal an und dann sieht die zu mir da, hast du noch ein Tandli? Dann sagen ja, was hast du noch ein Tandli? Ja, ich habe mir jetzt überlegt, unser Initiant, also Initiant bin ich ja gewesen, aber der, der eigentlich die grösste Arbeit hat gemacht, Sachen Papierkrieg und so, das ist der Jost Heinz und jetzt geht er in Passion. Jetzt könnte man doch dem auch so eine Tanne spenden. Nicht, dass er etwas zahlen müsste. Wir tun dem die Spenden vor die Bürde auf, wie er sich so hat eingesetzt für die Patenschaft. Sie tun ein Schild machen, das ich nachher die Folge anschrauben kann. Dann sage ich, oh, das ist gut. Und nachher bin ich in der Ruhe und habe dort noch dieses Weg gemacht, um mit so einer Frische, die irgendwie 20 Meter neben dem Bergweg ist. Und habe ich gesehen, also als Passionär würde ich den vielleicht auch gerne mal abhocken. Dann habe ich dem hinter der Tanne zu suchen und ein Bänkchen gemacht. Und dann habe ich der Frau Kohlmann angerufen und gesagt, los Evelin, jetzt hätte ich eigentlich das Zeug parat. Ja, dann bringen sie mir die Schildli, sage das fertig. Und dann sage ich, ist gut, dann gehe ich nochmal schauen, tue den Pfahl her und tue das dann dort dran schrauben. Und nachher hat sie ihn kontaktiert, eben der Jost Heinz, und hat eben gesehen, wir hätten eigentlich eine Tanne parat zur Passion von ihm. Und er hat eine Weltfreude gehabt. Seit, dass ich da Forstpräsident bin, haben wir ja manches erlebt. Sachen Lothar, das war ja ganz wüst gewesen, da haben wir in einem Tag 35.000 Kubik Holz am Boden gehabt. Und normalerweise dürfen wir auf die Fläche, wenn ich jetzt da dazu gucke, dürfen wir 1000 bis 1200 Kubik Holz schlagen. Wir können einfach so viel Holz aus dem Wald nehmen, wie nachher wächst. Darum gibt es ja die Stichproben, Messungen. Und dann wächst also pro Jahr, wächst jetzt in diesem Gebiet eben rund 1200 Kubik Holz nachher. Da, wo wir 35-fach am Boden hatten, von einem Tätsch aufeinander, oder? Ist das natürlich schwierig gewesen. Wir hätten keine Holzer mehr bekommen. Die waren überlastet gewesen. Und wir hätten keine Abnehmer gehabt. Und nachher war eine Gruppe von Norwegen da gewesen, hat geholfen Holz. Die haben sämtliche Maschinen mitgenommen. Aber wie es einfach ist, wie der Holzmarkt gesättigt ist, hat man nicht mehr dazu zu sagen über den Preis. Das heisst, einfach so viel geben, oder sonst nichts, oder? Und wir ja das nicht kennen lassen. Wir ja das müssen räumen. Aber das war ein Heidenbüß. Und dann, als wir endlich das Zeug vorgehabt haben, kommt die ganze Käferplage. Und dann haben wir in diesem Käferjahr wieder 27.000 Kubik Käferholz gehabt. Und das war furchtbar gewesen, oder? Auf einmal war das Holz nicht mehr wert gewesen. Wir mussten fast draufzahlen, für es zu rösten. Wir konnten es nicht können lassen. Und eine solche Menge Holz kann man nicht im Wald lassen und einfach ädern. Das heisst, entrinden mit der Maschine. Das bringt nichts, oder? Das wird nur noch gefährlich, wie man ja so eine Tanne tut, ädern. So muss man ja die querfällen. Sonst verreisen die, wie die geschunden sind. Und wie jetzt da so viele Haufen quer im Boden sind. Und dann geht die Strasse geht einfach kreuz und quer durch den Wald auf. Jetzt luftet das wieder eine um. Und dann kommt die auf die Tanne. Dann ist das wie ein Pfeil. Die verschwinden, die gehen einfach nicht zurück. Und dann ist einfach die ganze Strasse, und alles ist gefährdet. Und dann haben wir einfach gesagt, wir müssen das Holz fortnehmen. Wir müssen das daraus nehmen. Aber das ist uns unmöglich, so viele Haufen in einem Jahr zu räumen. Und hat das sich halt ein bisschen über die Jahre rausgezogen und jetzt ist es gewiss, ging ein bisschen abgeflacht mit dem Borkenkäfer. Und jetzt von letzt muss ich sagen, haben wir also, wenn wir jetzt da gegen die 100 Kubik pro Saison, was Borkenkäfer befallen ist, ist es alles.
Die Waldwirtschaft ist komplex. Besonders im Bergwald, wo viele Faktoren zusammenkommen, ist die Zusammenarbeit extrem wichtig. Unsere Bäume leisten einen grossen Beitrag für unser Klima, für die Biodiversität und sind dadurch sehr wertvoll für uns Menschen. Am Beispiel von Heinz Buri können wir sehen, wie viel Herzblut, Freizeit und laufendes Engagement nötig ist, dass unsere Wälder und Baumbestände schweizweit erhalten werden können.
Am Dienstag, 19. August, habe ich die Gelegenheit bekommen, den DIA-Vortrag von Fabian Dietrich in Thun aufzunehmen. Die Ausführungen haben mich sehr beeindruckt. Darum habe ich mich entschlossen, das Thema Baumpflege in einem Kirchenfenster zu behandeln. Diese Sendung kann man am Dienstag, 13. Januar 2026, wie gewohnt am Abend um 9 Uhr auf Radio BO hören. Oder einen Tag später auf www.kibo.ch.
400 Jungbäume. Es braucht 400 Jungbäume, um die Umweltleistung von einem Altbaum zu kompensieren. Darum, wenn ich irgendwo in einer Diskussion, in einem Gespräch, bei mir, wo es um eine Fällung geht, konfrontiert ihr euch, Herr Dietrich, wir machen an einem jungen Baum Platz. Dann sage ich, hey, wir zerstören unzählige Lebensräume, wo man mit nichts kompensieren kann. Mit nichts. Und die Umweltleistung sind nicht kompensierbar. Durch die Natur und die Umwelteinflüsse gibt es genug Bäume. Sei das durch Blitzeinschlag, durch Sturmereignis, schauen wir Biel an, wo wir ein gröberes Ereignis hatten, wo Bäume stürzen. Es gibt genug Gründe, wo Bäume absterben oder stürzen, aber nicht vorgreifen. Bei so einem Baum ist es definitiv so, Bei diesem Bergenhorn braucht es 1000 Jungbäume, 1000 Jungbäume, um die Umweltleistungen, die der bringt, zu kompensieren. Und darum ist der Baumerhalt wichtig. Hier jetzt wieder ein Durchschnitt von einem Altbaum. Ein Altbaum produziert 10 bis 13 Kilogramm, nicht der. Bei dem wäre es praktisch doppelt so viel. Ich sage einfach, ein durchschnittlicher Altbaum produziert 10 bis 13 Kilogramm Sauerstoff pro Tag und kann schlussendlich eigentlich ein ganzes Jahr lang 11 Menschen versorgen. Parallel dazu tut der Baum 13 bis 18 Kilogramm Kohlendioxid am Tag binden, 5 bis 6 Tonnen. Im Jahr werden fix gebunden. Das ist zwingend nötig. Zwingend nötig. Alles, was natürlich Photosynthese macht, tut Sauerstoff produzieren. Aber ein Baum nimmt die Mengen auf und die sind gebunden. Ein Baum tut 100 Kilogramm Feinstaub pro Jahr binden. Er verdunstet 200 bis 300 Liter Wasser am Tag und kühlt die Luft. Eben, ich habe gesagt, unabhängig mal von den Reflexionen ist Kühlungseffekt 10 Grad. Er bietet unzählige Lebensraum, komme ich dann noch drauf, spendet Schatten und liefert Rohstoff in jenster Form, sei das eben in Form von Lindenblüten. Früher sind ja zum Beispiel bei den Eichen die Eicheln für ihr Mast eingesetzt worden, aber ich sage auch, bei Ahorn ist das Laub sehr vitaminreich, also für Tierverfütterung sehr interessant. Also ihr seht, in diesem ganzen Volumen. Der Baum ist schon eine coole Sache. Wir wissen es alle, aber dass wir es noch gerade eins gesagt haben.
Dank der Erzählung von Moderation Doris Reich konnte ich auch Heinz Buri in Boltigen kennenlernen. Was er mir erzählt hat, ist so spannend und gleichzeitig so aktuell, dass ich mit dieser Sendung etwas zum besseren Verständnis über unsere Bäume beitragen möchte. Musikalisch umrahmt haben wir mit der Berliner Philharmonie unter der Leitung von Herbert von Karajan, dem Jodelclub Gruß vom Wassergrad, den Eagles und aus der CD Jodel Meets Classic 2025. Erlaubt mir jetzt noch, euch auf die kommenden Sendungen auf Radio BEO aufmerksam zu machen. Am nächsten Sonntag, 7. Dezember, gehört ihr von 9 bis 10 der Gottesdienst aus der reformierten Kirche in Oberwil im Simmental. Predigt hat der Pfarrer Andreas Schibler. Am Dienstag, 9. Dezember, kommt wie gewohnt am Abend um 8 Uhr das BEO Kirchenstübli mit dem Tobias Killchör. Er bringt die aktuellsten Nachrichten, Aktivitäten und Geschichten aus den Kirchen vom Berner Oberland. Und anschliessend, am Abend um 9 Uhr, kommt das BEO Adventsbibelgespräch mit der Monika Hildbrand. Wie gewohnt, könnt ihr all unsere Sendungen auf unserer Webseite nachhören und auch auf Apple und Spotify Podcast. Doris Reich und ich, der Roland Not, wünschen euch noch eine schöne und besinnliche Adventszeit mit Musik von den Eagles und von der CD Jodel Meets Classic 2025. Wir freuen uns, euch wieder als Hörer auf Radio BEO zu begrüssen. Gute Nacht miteinander.
No more walks in the wood. The trees have all been cut down. And where once they stood, not even a wagon rut appears along the path. Low brush is taking over. No more walks in the wood. This is the aftermath of afternoons in the clover fields, where we once made love, then wandered home together, where the trees arched above. When branches were the sky, now they are gone for good, and you for ill, and I am only a passerby. We and the trees and the way back from the fields of play lasted as long as we could. No more walks in the wood. Thank you.
Ich bin heil und so schön und sieht Thank you.